Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück, heute nach dem Auswärtsderby beim 1. FC Köln. Und ja, heute sind wir zahlreich vertreten. Ich freue mich sehr, dass die Simone aus dem Siegerland wieder mit dabei ist, der Andi aus Pinneberg und der Holger aus Münster. Und ja, wir haben einiges zu besprechen. Es war einiges los am Wochenende, allen voran aus der Borussia-Brille dann geblickt auf das Spiel am Samstag 15:30 in Köln. Und ja, Simone, du warst live vor Ort im Stadion. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist vor allem gut hin und wieder zurückgekommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie bist du angereist? Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Was waren so deine ersten Eindrücke vielleicht noch, bevor das Spiel dann tatsächlich begonnen wurde?
Ja, erstmal hallo zusammen. Mir geht's gut. Im Gegensatz zu vielen anderen anscheinend. Erstmal an alle gute Besserung, gute Genesung. Die Nachrichten von nach dem Spiel sind ja echt katastrophal. Ja, wie war's? Ich bin angereist und das Polizeiaufgebot war eigentlich wie gehabt. Der Wasserwerfer stand da, der Hubschrauber kreiste. Wie man vorher lesen konnte, waren 1400 Beamte im Einsatz. Was ich schon merkwürdig finde, ist, du parkst als Gästefan in diesem Waldstück und da ist nicht ein einziger Polizist. Ja, nicht einer. Du guckst dann rechts nach links in die Waldstücke und denkst so, okay, ne? Ja, das ist schon so eine Einsatztaktik, die ich schon merkwürdig finde, aber gut, weil wenn du bei uns irgendwo auf dem Parkplatz stehst und irgendwo bist, dann wird da schon geguckt und Präsenz gezeigt, vor allem bei so einem Spiel. Ja, ansonsten war die Stimmung eigentlich ruhig für ein Derby. Außer draußen von der Polizei war irgendwie für mich diesmal die Grundstimmung ziemlich aggressiv. Auch was da an Kampfmontur und alles vorm Stadion stand, war kein schöner Eindruck. Also es war mal wesentlich deeskalierender, fand ich. Ja, und dann ging es rein und die Stimmung war eigentlich auf beiden Seiten eher... hoffentlich verlieren wir das heute nicht. Wir dürfen das nicht verlieren. Aber von Anspannung zwischen den Fanlagern war da null irgendwie. Also es war mal wesentlich mehr Aggression. Ja, Hass ist immer ein großes Wort, ne? Aber das war es diesmal nicht. Es war einfach, hat man auch zu Beginn gesehen, es gab den Anpfiff und es gab eine Schweigeminute für verstorbene Fans auf beiden Seiten. Und das ging auch ziemlich respektvoll ab. Also für ein Derby und für diese Gegner war ein gutes Zeichen, fand ich. Ich weiß nicht, wie es am TV rübergekommen ist für euch. Ja, und dann in diese Schweigeminute hinein fiel dann direkt das 1:0. Und es gab ein Riesenerstaunen, eine Riesenfassungslosigkeit. Alle waren irgendwie so, wie jetzt, was ist jetzt passiert? Dieses Blitztor, keiner konnte es fassen. Jubel war mehr ungläubiges Staunen. Ja, und dann wurde Pyro gezündet und ich habe die zwei Tore, die danach folgten, nicht gesehen. Ich habe sie nur akustisch gehört durch den Jubel von drüben und die Tormusik. Ich habe sie nicht gesehen. Es war so viel Qualm, ich habe es nicht sehen können. Ja. Ja, und dann konnte ich wieder sehen und dann habe ich gedacht so, boah, was geht denn hier ab? Ne? Also das war völlig offenes Visier von beiden Seiten. Es war ein offener Schlagabtausch. Ja, es waren große Lücken auf beiden Seiten und ja, ihr habt es gesehen. Holger, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe es zu Hause Couch-Potato-mäßig und nicht wie du live in Action vom Fernseher gesehen und für den Zuschauer am Fernsehen war es ein ordentliches Spektakel, muss ich sagen. 28 Sekunden schon das 1-0. Da kannst du dir vorstellen, wie ich im Wohnzimmer hin und her gesprungen bin, wie ein Wahnsinniger. Leider nach 6 oder 7 Minuten kam dann der Blues und ich dachte mir, oh, jetzt ist dann doch das Moment wieder bei den Kölnern und so ging das ja hin und her und ja, es war ein super Spektakel und ich glaube, eines Derbys sehr würdig, oder Andi?
Ich habe das Spiel erst ab der 25. Minute gesehen, weil ich
Oh,
unterwegs
vier Tore
war.
verpasst.
Ja, weil ich unterwegs war mit meiner Frau. Wir waren einkaufen in Kiel. Haben eigentlich gedacht, wir schaffen das, aber ja, haben wir nicht ganz hingekriegt. Wir waren dann doch ein bisschen später. Ja, ist dann eben so, ne? Oder wir haben es im Auto aber auch angehabt. Also über Handy haben wir Sky angemacht und ja, dann lief das. Aber war schon spektakulär, so die ersten 20, 25 Minuten.
Ja, ich
Ja.
dachte, wenn das so weitergeht, dann geht das 6-6 aus. Aber okay, es war in Anführungsstrichen nur ein 3-3. Ironie off. Ja, Björn, ich glaube, du hast es gar nicht gesehen, oder?
Ja, nicht live zumindest, genau. Ich war auf dem Rückweg aus dem Urlaub, war im Flugzeug. Dementsprechend hatte ich da keine Chance, überhaupt was mitzubekommen. Ich hatte dann den Schluss, so die letzten, was waren das, 17 Minuten auch noch bei der, ja, bei der Perso-Kontrolle streamen können über Sky. Also da hatte ich dann gerade das Castrop-Tor noch gesehen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, war ein ordentliches Spektakel, definitiv. War ein Jubiläumsspiel. Also da wurde natürlich einiges geboten. 100. Derby und ich glaube, das, ja, das Spiel wurde dem dann auch definitiv gerecht. Vor allem hinten raus wurde es ja dann auch noch mal ein bisschen hitziger. Erste Halbzeit war ja noch relativ nett und fair, sage ich jetzt mal. Und hinten raus wurde es dann auch wieder von den Emotionen her ein richtiges Derby. Aber ist ja auch klar, in der zweiten Halbzeit weißt du dann, jetzt geht es um alles. Gerade die erste Halbzeit war sehr ereignisreich, wo du dann noch gar nicht wusstest, wie geht's jetzt weiter. Und machen wir uns nichts vor, in der zweiten Halbzeit mit dem Tor von Castrop, das war ja auch so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts gekommen, warst du wieder an einem Punkt, wo du sagst, Mensch, was nimmt das hier erneut für eine Wendung? Aber ja, den Spielfilm, den werden wir uns gleich mal in Ruhe angucken. Aber ja, Simone, also das Erste, was mir jetzt eben in den Kopf gekommen ist, als du sagtest, du hast die Tore nicht gesehen von Köln. Ich hätte sie lieber nicht gehört. Also die Musik, die nervt mich dann doch noch deutlich mehr, als wenn ich das sehe. Aber ja, so ist das halt eben im Stadion, wenn man Gast ist. Ja, lass uns mal auf die Aufstellung und auf die Formation blicken. Wir haben ja vom Grundsatz die gleiche Formation wieder gesehen, wie wir sie in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Holger, du sagtest ja, ich weiß nicht mehr, ob letzte oder vorletzte Woche, das System scheint ja fest etabliert zu sein. Das ist auch tatsächlich so. Wir haben jetzt eben durch die Rückkehr von Rocco ja schon erahnen können, dass einer der beiden jüngeren Spieler in der Offensive sich wieder auf der Bank wiederfinden wird. Und ja, Franck Honorat ist auch wieder in die Startelf zurückrotiert, sodass dann tatsächlich Bolin und Moya beide auf der Bank waren. Was aber, glaube ich, für das Derby auch genau richtig ist, ne? Also, dass du da erstmal mit der Erfahrung reingehst. Gerade Honorat, der ja auch im Hinspiel schon gezeigt hat, dass er eigentlich genau der richtige Mann auf dem Flügel da ist, mit seiner Dribbelstärke und seinem Tempo. Das hat er ja phasenweise auch wieder zeigen können. Und von daher, ja, war ich eigentlich sehr zufrieden mit der Aufstellung und mit der Formation. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht gewundert, dass Kevin Stöger sich da wiederfand in der Startelf. Und ja, alles in allem war ich zumindest mal mit der Formation und den Personalien, die wir da gesehen hatten, sehr zufrieden. Andi, wenn ich jetzt mal in deine Richtung gucke, du als Trainer siehst es wahrscheinlich auch so, oder? Dass du da eher auf die Erfahrenen setzt und dann über die jüngeren Spieler hinten raus vielleicht für Impulse sorgen kannst, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Gerade in so einem Spiel ist es schon sehr wichtig, wenn man auf Erfahrung setzt. Ne, das ist schon, glaube ich, schon sehr wichtig.
Ja, das denke ich auch. Das hat man auch gesehen, gerade im Zentrum. Holger, vielleicht die nächste Frage direkt an dich gerichtet. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über Jens Castrop gesprochen. Dass der jetzt natürlich nach dieser Leistung da Man of the Match war, ist wenig verwunderlich. Aber glaubst du, dass wir Castrop in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar für den Rest der Saison da weiterhin gesetzt auf der linken Schiene sehen werden? Weil ich glaube, Ulrich hat es da aktuell schwer, gegen anzukommen, oder?
Ja, ich glaube das schon. Ich glaube, dass Polanski da nicht viel ändern wird, solange sich da nicht irgendwas anderes ergibt. Das heißt, eine Sperre, eine Verletzung. Ansonsten ist er da sehr konservativ, was das angeht. Auswechslung nimmt er eigentlich nur vor wegen diesen externen Gründen. Die war erwartbar, die Aufstellung. Wir haben sie auch so mehr oder weniger angekündigt letzte Woche und hat ja auch funktioniert. So. Und ich glaube, er hat sich da erstmal festgespielt, Castrop. Jetzt weiß man nicht, was passieren kann. Ne? Nehmen wir mal an, Stöger oder Rocco verletzen sich dies oder das, holen sich eine rote Karte ab, dann wird er vielleicht eher im Mittelfeld irgendwie ein bisschen zentraler benötigt oder Skelly fällt mal aus, dann rückt er vielleicht nach rechts. Das ist so ein bisschen der Fluch seiner, ja, so seiner Variabilität, die er hat. Aber ich glaube, er hat sich jetzt auf jeden Fall festgespielt und wir werden weiter Freude an ihm haben.
Definitiv, ja, das ist die viel zitierte Polyvalenz, ne? Wie es ja dann immer heißt, wenn so
Genau,
ein Spieler
Polyvalenz.
kommt, der universell einsetzbar ist. Sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass der gesetzt sein wird, gerade auch wieder mit Blick auf St. Pauli. Da hatten wir ja den Fall, dass mit Rocco eben ein zentraler Baustein ausgefallen ist, weil er gesperrt war, und Stöger dann eben eins nach hinten rotierte und einer der jüngeren Spieler dann reingerückt ist. Also was mich wundert, ist tatsächlich, dass Flo Neuhaus aktuell wieder so überhaupt gar keine Rolle spielt. Ist ja auch einer der erfahrenen Spieler, der lange bei Borussia ist. Und ich vermute fast schon, dass da die Zeichen auch auf Abschied stehen, weil jetzt ist Eugen da und irgendwie spielt er trotzdem nicht groß eine Rolle. Nach dem Trainerwechsel bei uns sah es ja dann doch erstmal so aus, als wenn Flo da nochmal deutlich mehr Spielzeit bekommt. Also kam ja da häufiger zum Einsatz, aber ja, in den letzten Wochen spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, da weiß ich nicht so wirklich, was da los ist. Bin natürlich auch weit weg. Also wäre jetzt vielleicht mal interessant, wenn wir hier jemanden hätten, der da regelmäßig im Training ist, der vielleicht dann auch die Trainingsleistungen bewerten könnte. Aber ja, das ist definitiv eine Personalie, wo ich überhaupt nicht weiß, wo wir da stehen und wie es da weitergeht. Eine andere Personalie, die ich noch thematisieren wollte. Letzte Woche haben wir ihn viel gelobt, Joe Skelly. Fand ich, hat wieder eher einen etwas, ja, unglücklicheren Auftritt gehabt, war bei den Gegentoren ja oftmals wieder nicht an der richtigen Stelle gewesen. Simone, wie fandest du den so aus dem Block heraus?
Ja, das ist halt Joe Skelly, ne? Mal so, mal so, mal so, mal so. Es ist ein ständiges Auf und Ab und das war wieder ein typischer Skelly, sag ich mal. Es gab auch wieder massive Kritik, ne? Ja, das wahrscheinlich auch mal wieder berechtigt. Er kriegt es einfach nicht hin, da mal so eine Halbsaison mal, die Leistung
Konstanz zu
konstant
bringen,
auf den
ne?
Platz zu bringen, ohne
Ja.
da irgendwelche Komplettaussetzer. Ja, das haben wir oftmals bei Elvedi kritisiert, wo das gar nicht mehr so vorkommt. Also nicht so auffällig, nicht so extrem wie bei Skelly. Ja, ich weiß nicht, aber da merkt man natürlich auch, glaube ich, dass der auf Abschiedstournee ist. Na,
Ja,
das
was man
muss
da
man mal
hört
ganz klar
sowieso.
sagen. Na,
Genau.
das merkst du so Spielern an, das kann man mir einer sagen, was er will. Ich finde, das merkst du und das ist bei ihm ja auch gegeben. Es ist wahrscheinlich aber auch so, er will unbedingt zur WM und dann, ja, dann ist der Kopf dann wahrscheinlich auch noch eine Sache, was auch noch dazu kommt, würde
Ja,
ich mir
bestimmt.
denken.
Willst
Na?
du mehr geben? Willst du 110% zeigen? Entscheidest dich falsch? Wenn es dann gerade die falschen Momente sind, in denen du die falsche Entscheidung triffst, dann sieht es natürlich auch mies aus. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, der ist auch erst 23 Jahre. Ne? Also der ist
Ja.
jetzt schon sehr lange bei uns und viele von uns, und da will ich mich gar nicht außen vor nehmen, haben sich da natürlich was anderes erwartet und auch erhofft. Also gerade wenn man jetzt nochmal die Uhr ein paar Jahre zurückdreht, bei seinem Debüt gegen Bayern beispielsweise, das war so vielversprechend und ja, du hast es gerade richtig angesprochen. Also wir haben wann war das gewesen? Vor 2 Wochen, glaube ich, in der Aufnahme haben wir darüber gesprochen, dass Elvedi quasi dieses Sinnbild von Borussia ist, fehlende Konstanz. Der hat sich jetzt wirklich gut im Griff und spielt das sehr, sehr solide. Hat jetzt ja auch wieder im Derby die ein oder andere Szene gehabt, wo er ordentlich entschärft hat. Und du kannst eigentlich genau das, was wir vor ein paar Wochen über Elvedi gesagt haben, auch zu Skelly sagen. Und ja, ich denke, die Zeichen stehen da definitiv auf Abschied. Es gibt ja schon relativ lange die Gerüchte, dass der in die Premier League möchte. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Also, wenn du da noch einen Erlös erzielen willst, musst du den eigentlich jetzt im Sommer verkaufen oder du müsstest ihn eben verlängern. Und bei der Leistung glaube ich das aber tatsächlich nicht, dass Schröder da an einer Verlängerung arbeiten wird.
Es ist ja bei ihm so, man kann ihm nie vorwerfen, dass er sich nie völlig reingehängt hat. Ja, was ich bei vielen anderen Spielern machen kann, aber das würde ich bei ihm überhaupt gar nicht sagen. Null. Aber er hat halt keine Entwicklung mehr. Ne? Also der ist irgendwo mal in seiner Entwicklung stehen geblieben und ja, mehr ist da nicht dazu gekommen. Und wahrscheinlich ist es auch der richtige Schritt dann für ihn. Ne?
Ja, ich denke auch, irgendwann ist ja auch so ein Tapetenwechsel mal gut, ne? Also für seine Karriere auf jeden Fall. Und von daher, ja, gucken wir jetzt mal, wie sich die Personalie weiterentwickeln wird. Das nur noch nebenbei, weil wir gerade darüber sprechen. Skelly ist der Spieler jetzt von der Startelf zumindest mal, der die schlechteste Kicker-Bewertung erhalten hat. Das, ja, sagt ja dann auch noch mal ein bisschen was aus. Aber ja, lasst uns vielleicht wieder zu was Positiverem kommen oder ja allgemein wieder auf das Spiel blicken. Denn wir haben es eben gesagt, über den Spielfilm wollen wir noch sprechen. Und ja, das war natürlich definitiv eines Derbys würdig. Denn wenn man jetzt einfach mal drauf guckt, was da alles so passiert ist, wann das passiert ist, ihr habt gerade eben schon viel Richtiges gesagt. Nach ein paar Sekunden ist das erste Tor für uns, für die Gäste gefallen und das ist natürlich erstmal ein herber Dämpfer für die Kölner, ne? Wenn du sagst, du gehst da ins Heimderby rein und kriegst in der ersten Minute das Gegentor, da musst du erstmal mit klarkommen. Und das haben sie aber auch relativ gut verkraftet, ne? Also die zwei Tore, die dann anschließend gefallen sind, Köln dreht das Spiel, die zeigen das ja. Und ja, als ich dann, ich habe es ja zum Glück nicht live gesehen, aber als ich dann halt eben auf den Ticker drauf geguckt habe, da dachte ich mir zumindest mal, oh Mann, das hätte dann auch in die Hose gehen können, wenn die da irgendwie nochmal nachlegen können. Und ja, als ich dann das Spiel Real Life gesehen habe, gab es ja dann auch die ein oder andere Situation für die Kölner, zum 3:1. Und ja, Gott sei Dank ist das 3:1 eben nicht gefallen, sodass wir da wieder relativ schnell in die Halbzeit oder ja, in die erste Halbzeit zurückkommen konnten, mit dem 2:2 dann eben in die Kabine gehen. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, in der zweiten Halbzeit ging es ja dann munter weiter. Castrop mit einem Traumtor. Da hat man wieder gesehen, du musst auch einfach mal abschließen. Das, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder fordern, ist hier passiert. Eine wunderschöne Einzelaktion. Ball geht direkt unter die Latte, da war nichts zu halten für den Torhüter. Und ja, ab dem Moment musst du dann als Auswärtsmannschaft eigentlich verwalten, ne? Da musst du eigentlich gucken, dass du ja diesen Dreier mit nach Hause nimmst, gerade in dem so wichtigen Spiel. Aber da war die Geschichte dann eben noch nicht zu Ende erzählt, denn kurze Zeit drauf ist dann eben das 3:3 gefallen. Ja gut, was heißt kurze Zeit drauf? Es gab schon noch ein paar Minuten dazwischen, aber es ist das 3:3 gefallen. Und ja, was uns dann sehr zugute kam, war, glaube ich, der Platzverweis von Martel, der zweimal mit einer vergleichbaren Situation eine gelbe sieht, zweimal ist der Arm draußen und ja, der dann vom Platz gestellt wird, Andi. Wenn man jetzt einfach mal auf die Chronologie von dem Spiel draufblickt und sagt, Köln dreht da das Spiel, kommt dann hinten raus nochmal mit dem 3:3 zurück, dann haben die da, glaube ich, definitiv ja, das Momentum auf ihrer Seite. Wie wichtig war deiner Meinung nach dieser Platzverweis für Martel? Und war es für dich ein Platzverweis? Weil das wurde ja zumindest mal bei den Stimmen am Sky-Mikrofon nach dem Spiel auch nochmal ein bisschen kritisiert, dass diese zweite gelbe Karte vielleicht keine wirklich war.
Also für mich war es ganz deutlich eine gelbe Karte. Beides. Aber die gelb-rote Karte ist völlig berechtigt.
Ja, finde ich auch. Und wie wichtig findest du das, dass Köln dann genau in diesem Moment, wo sie quasi das Momentum haben, sich selbst wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen durch den Platzverweis?
Ja, ich denke, das war wichtig für uns, dass wir Überzahl waren dann. Und ja, ich glaube, das war wichtig für uns. Ich glaube, wenn die mit 11 gegen 11 weitergespielt hätten, hätte es nochmal eng werden können.
Simone, wie war denn da die Stimmung im Block? Also hat man da auch drüber gesprochen, dass das jetzt positiv war? Oder wie ging man im Block mit dieser Situation um? Also für mich war es auch eine ganz klare gelbe-rote, eine
Ja.
ganz klare gelbe zur gelb-roten, so rum. Ja, wie war das Stimmungsbild im Block?
Ja, es ist kurz vor Schluss. Ich weiß nicht, ob das wirklich so große Auswirkungen hat in dem Moment. Die waren am Drücker und ich fand, die Minuten, die dann noch gespielt wurden, hast du nicht gemerkt, dass die einer weniger sind. Ja? Also ich kann ja nur sagen, wie ich es empfunden habe, die letzten Minuten mit der Nachspielzeit. Also ich finde nicht, dass man groß gesehen hat, dass sie einer weniger waren. Ich finde, die haben es richtig gut gemacht und die haben auch das wirklich noch bis zum Schluss den Kampf angenommen. Ne? Also ich glaube, wir waren da ängstlicher wie die, habe ich so empfunden, die letzten Minuten. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Holger, wie hast du es denn gesehen, die letzten Minuten?
Ja, also man muss ja sagen, dass der Druck am Ende vor dem 3-3 ja immer größer wurde. Ne? Also wir haben ja kaum noch Entlastung irgendwie gekriegt. Es gab diese drei Ecken, es gab erstmal diese drei Wechsel von Köln, die auch irgendwie das Spiel der Kölner belebt haben. Es gab diese drei Ecken und es wurde immer knapper. Es gab diese Situation, wo man auch schon wieder dachte, oh Gott, jetzt gibt es noch einen Handelfmeter gegen Tabakovic, ne, wo er den Ball so ganz komisch abkriegt, aber das wäre es auch noch gewesen, dann Elfer zu geben. Aber kurz danach ist dann am Ende das 3-3 gefallen und man hat schon geahnt, dass das 3-3 fällt. Ne? Also wenn diese Ecken so geballt sind, ne, und der Druck immer größer wird, ne, und du hast kaum noch Entlastung, dann fällt das auch. Und da muss man vielleicht auch sagen, vielleicht vorher mal auswechseln auch nochmal ein bisschen frische Beine reinkriegen, weil ich schon das Gefühl hatte, da ging einiger um Zahnfleisch. Hat Polanski nicht gemacht. Ne? Er wollte, glaube ich, diese Grundstruktur beibehalten und hat gesagt, diese Mannschaft schafft das schon, hat nicht ganz geklappt. Ja, dann hat der Martell das 3-3 gemacht und ist direkt danach geflogen. Ein bisschen doof. Aber das hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil ich fand jetzt nicht, dass die noch genauso agil und powerhaft waren, wie sie vorher waren, die Kölner. So, man hat denen angemerkt, dass die auch beschäftigt hat und die hatten auch ganz ordentlich Kilometer in den Beinen. Da hatte ich schon das Gefühl, okay, jetzt brennt hier nichts mehr an. Aber einen Lucky Punch habe ich irgendwie auch nicht mehr, von unserer Seite auch nicht mehr so wirklich geglaubt, weil die Chancen waren auch nicht so besonders zwingend. Die hatten noch mal so kurzen Konter, wo man ein bisschen Schiss kriegen konnte, aber das war jetzt auch nicht so dramatisch. So dass es am Ende ein gerechtes 3-3 war. Und die Schiedsrichterleistung war okay. Natürlich regen die sich auf. Da war die eine oder andere gelbe Karte dabei für Köln. Die kann ich auch nicht nachvollziehen. Schwäbe kriegt eine gelbe, wo er sich beschwert als Kapitän. Und gelb-rot kannst du geben. Zweimal Ellbogen. Es wird halt, es wurde vor der Saison so angesagt. Es wird halt ein bisschen mehr geahndet. Ne? Ziemlich doof von ihm. Ansonsten war das ja jetzt auch keine spielentscheidende Schiedsrichterleistung in die eine wie in die andere Richtung. Also klar muss man am Ende natürlich sich auch noch irgendwie vielleicht ein paar Gründe finden auf Kölner Seite, warum man nur 3-3 gespielt hat. Vor allem der Kölner Trainer, ne, hat ihm aber am Ende auch nicht gerettet, wie man jetzt gestern gehört hat. Ne? Und ansonsten war das absolut okay. Ne?
Das stimmt, ja. Also ich sehe es auch wie du, Holger. Ich habe es ja nur auf dem kleinen Handy-Display gesehen, aber ich fand auch, dass nach der Gelb-Roten die Kölner deutlich defensiver wurden. Also wir einfach mehr Ballbesitzphasen hatten und somit dann, ja, wie ich es eben sagte, der Wind aus den Segeln so ein bisschen rausgenommen wurde. Ich denke schon, dass das eine ganz spielentscheidende Szene war. Was man natürlich sagen muss, war, wie überragend das 3-3 erzielt wird. Also ich will jetzt keine Lobeshymnen da von mir geben, aber das war eine absolute Willensleistung von Martel, der sich, glaube ich, gegen Dix und Elvedi durchsetzt. Also, und den dann sowas von genau neben den Pfosten nochmal setzt. Ja, und unterm Strich können wir, glaube ich, mit dem 3:3 ganz gut leben. Also vorm Spiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, vorm Spiel hätte ich einen Unentschieden direkt unterschrieben, hätte ich mit Kusshand genommen. Es gibt weiterhin nur einen Derby-Sieger. Und das sind wir. Und ja, ich glaube, mit diesem einen Punkt stehen wir ganz gut da. Zumal dann nach dem Spieltag, also Sonntag, war ich dann doch auch wieder ein bisschen angespannter, als ich auf das Spiel in St. Pauli blickte. Aber ja, wir haben ja profitiert von dem Spieltag, von den anderen Ergebnissen. Wir haben quasi tatsächlich noch einen Punkt gewonnen. Ja, Mainz ist auch ein großer Sieger an dem Spieltag, aber mit den Ergebnissen bei Wolfsburg und mit dem Ergebnis bei Pauli gegen Freiburg war es ein Punkt Gewinn. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil nach der Länderspielpause, die jetzt ja bevorsteht, dann haben wir es ja quasi in der eigenen Hand. Also da steht ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel an. Das müssen 3 Punkte werden. Und wenn wir diese 3 Punkte holen, dann sollte da eigentlich nicht mehr allzu viel passieren. Holger.
Ja, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal auf eine Szene eingehen, auf die wir gar nicht gerade so groß eingegangen sind. Und zwar das Tor von Castrop. Wir haben letzte Woche gesagt, das Tor der Saison ist der Freistoß von Stöger und sowas sehen wir nicht wieder. Und jetzt hast du das Kölner Tor gelobt zum 3-3. Ich finde, wir müssen jetzt aber auch nochmal das Tor von Castrop loben. Ich finde, das ist wirklich ein traumhaftes Tor gewesen und ist eingeschlagen in den Winkel. Und ich bin durchs Wohnzimmer gesprungen wie ein Wahnsinniger. Und ich tippe mal, die Fans im Stadion, die Gladbach-Fans im Stadion ähnlich. Also das war Wahnsinn. Und das ist, ich habe jetzt ein neues Tor der Saison seit Samstag.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also hast du natürlich absolut recht. Ich dachte, ich hätte es eben angesprochen, was das für ein schönes Tor war und was das für eine gute Einzelaktion war. Du hast natürlich absolut recht. Ich finde, die Tore sind aus dem Spiel raus noch mal schöner, als wenn es eben ein Standard ist, ohne dass ich jetzt dem Freistoßtor von Kevin Stöger da was abreden möchte. Aber ja, das war natürlich ein ordentlicher Abschluss, der genau gepasst hat. Und da freuen wir uns natürlich alle drüber. Das, ja, ist Andi, glaube ich, auch im hohen Norden so, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist sehr gut.
Also ich kann euch sagen, im Stadion haben viele gedacht, der wäre direkt unten in die Ecke geflogen. Du konntest bei dieser Geschwindigkeit, konntest du kaum sehen, dass der erst an die Latte gegangen ist, sondern du hast gedacht, quasi der wäre direkt da eingeschlagen. Ja, je nachdem, und haben die Leute echt nachher erst, als sie das nochmal gesehen haben, so gesehen, dass der erst an die Latte geflogen ist und dann rein, weil der so einen Wumms hatte, der Ball. Das war richtig krass.
Ja, bei solchen Toren ist immer schön auf die Reaktion des Torwarts zu gucken, ne? Der hat sich so leicht umgedreht und zack, da war er schon im Giebel drin. Wahnsinn, super.
Ja, war eine brutal ordentliche Schusstechnik, ne? Also der Ball hat sich ja hinten raus auch nochmal ordentlich gesenkt. Ist dann natürlich auch unfassbar schwierig für einen Torhüter, den abzuschätzen. Und ja, es ist doch einfach nur schön, dass wir diese Tore auch mal für uns dann sehen und nicht immer gegen uns. Also das ist,
Das
ja,
stimmt.
das war ein
Ja, und
absolutes
du
Highlight.
musst sehen, ja, du führst mit drei Toren im Derby, ja, auswärts. Das ist ja schon fast, wo du vorher gesagt hättest, nie im Leben, ja.
Und damit kommen wir zu unserem Schauplatz der Woche.
Ich weiß nicht, ob ihr die Twitter-Perle des Spieltags gesehen habt dazu. Muss ich kurz erwähnen, weil ich finde es mega. Ein Gladbach-Fan wurde abgeliefert von seiner Verlobten am Stadion, die null Ahnung hat von Fußball und gesagt hat, das Spiel geht 3-3 aus und er dann gesagt hat, wer soll denn da die Tore schießen? Und dann haben sie irgendwie gewettet und er gesagt, wenn das wirklich so kommt, dann bezahle ich das Brautkleid. Tja, dumm gelaufen, ne, würde ich sagen.
Wird teuer.
Ja, schöne Story, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch gelesen, musste schmunzeln. Gab ja dann auch noch mal einen kleinen Nachtrag. Ne? Also hier halt der
Der
Trauzeuge bin ich,
Trauzeuge,
genau.
genau.
Ja, das war schon witzig, das stimmt. Ja, aber es stimmt ja. Ne? Also wir haben in den letzten Wochen immer wieder bemängelt, dass wir zu wenig Tore schießen. Und vor allem haben wir jetzt auch mal gesehen, dass andere Tore schießen können. Und das ist einfach immens wichtig. Und ja, damit bist du einfach noch mal ein bisschen unberechenbarer. Auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder bemängelt. Und darauf lässt sich aufbauen. Es sind jetzt noch ein paar Spiele bis zum Ende der Saison. Spieltag 27 ist abgeschlossen. Und ja, wir haben ja noch den einen oder anderen Gegner vor uns, wo man dann vielleicht auch noch ein paar Tore erzielen kann. Aber lasst uns vielleicht mal wieder auf das blicken, was danach im Spiel noch passiert ist. Leider ja relativ unschöne Szenen. Simone, du hast es gerade eben angesprochen. Es war sehr viel Polizei vertreten. Klar, es war ein Derby. Aber alles in allem war es ja relativ friedlich gewesen am Stadion und um das Stadion herum. Wo es dann aber nicht mehr so friedlich war, war dann ja mehrere hundert Meter weiter entfernt, als dann die Borussia-Fans abgereist sind, die ja in Scharen mit den Öffis an- und abgereist sind. Und ja, heute wurde von FPMG ein Statement dazu veröffentlicht. Es gab leider, muss man ja wirklich sagen, wieder sehr viele Verletzte, verursacht durch Polizeigewalt. Wir alle waren da zum Glück nicht mittendrin, aber Simone, gerade du kennst ja einige, die eben doch mittendrin waren. Ja, willst du ein bisschen was erzählen? Was war da los?
Ja, also du musst dir vorstellen, du bist auf der Rückreise. Ich fahre ja nun mal auch eine Ecke zurück. Und dann kriegst du eine WhatsApp, zwei WhatsApp, drei WhatsApp. Und kriegst mit, was da los ist, außerhalb bei der Abreise, wo eigentlich rund um dieses Derby nichts passiert ist. Es war alles friedlich zwischen den Fanlagern. Es gab kleine Scharmützel, wie es immer gibt, aber nichts, was groß ausgeartet ist rumherum. Und das Einzige, was passiert, ist Polizeigewalt. Und jeder kann es nachlesen, wie es dazu gekommen ist. Und dass es nicht von Fanseite ausgegangen ist. Und es sind nicht nur ein paar Prellungen, es sind viele Verletzungen, es gibt Atteste, es gibt Videos, es gibt jede Menge Zeugenaussagen. Und es gibt Aussagen von Polizeibeamten, die sich auch ausgesprochen haben, gesagt haben, dass dieser Polizeieinsatz ja völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also eigene Polizeibeamte sagen das aus und das finde ich ist schon eine Riesenhausnummer. Was ich auch rund um dieses Derby komisch fand, ist der Ausschank von Alkohol, was es vor die Jahre nie gab. Ja, es wurde immer gesagt, nein, es wird kein Alkohol geben, um das nicht noch mehr zu enthemmen, um die Stimmung nicht noch mehr anzuheizen. Warum jetzt auf einmal wieder? Wieso? Weiß keiner, wurde nicht kommuniziert. Fakt ist ganz einfach, die Polizeigewalt nimmt zu. An jedem Wochenende, man hat es auch gesehen, in Wolfsburg gab es ja auch Vorfälle und es häuft sich jedes Wochenende. Ja, wenn man da so ein bisschen weiter guckt, sieht man, die Vorfälle häufen sich seit der letzten Innenministerkonferenz, wo eigentlich schärfere Maßnahmen beschlossen werden sollten, die nicht durchgekommen sind. Und da stellst du dir schon die Frage, in welchem Zusammenhang steht das? Ich stelle mir die Frage, wie weit soll das gehen, diese Spirale? Dann werden immer Bodycams von Polizisten erwähnt. Ich habe noch nie ein Video gesehen von irgendwelchen Vorfällen. Es gibt ja anscheinend immer irgendwelche Vorfälle von Polizisten und so weiter. Ich habe noch nicht ein Video gesehen. Warum ist das so? Dann könnte man es ja mal belegen. Mir macht es einfach nur Angst. Ich habe es ja vor dem Spiel gesehen, wie die Grundstimmung war. Und ich habe schon einige Derbys mitbekommen. Ich war schon bei zig Auswärtsspielen, überall im Ausland, im Inland, erste Liga, zweite Liga und so weiter. Also ich weiß schon, wovon ich da spreche, behaupte ich mal. Und das war schon eine Hausnummer für sich am Samstag. Ja, ja, ich finde es erschreckend. Auf diesem Weg nochmal gute Besserung an alle Verletzten. Keine bleibenden Schäden hoffentlich. Und ich wünsche mir, dass die Vereine, nicht nur unser Verein, sondern alle Vereine einen besseren Blick darauf haben, was da passiert. Ja, die sind die einzigen, die eine Stimme haben, da was dran zu ändern. Die Fans alleine haben diese Stimme nicht. Ja, das haben wir oft genug gemerkt. Auch die Fanhilfen, die Fanprojekte, die Sozialarbeiter haben, richtige ausgebildete Sozialarbeiter werden nicht gehört. Es werden Rechtsanwälte sind dabei, werden fast verhaftet, liest man auch in dieser Stellungnahme. Also ich bitte alle, das mal zu lesen, die es nicht getan haben. Ziemlich wichtig. Und dann fasst man sich wirklich nur an den Kopf, was da vorgefallen ist, alles. Ja.
Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das muss auch Konsequenzen haben. Das ist ganz klar. Ich habe auch die große Hoffnung, dass es eben Konsequenzen gibt. Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass es keine Konsequenzen gibt, sondern ja, dass das einfach so versandet. Und das darf um Gottes Willen nicht passieren. Und wie du das schon richtig sagtest, Simone, also in der Stellungnahme steht ja wirklich drin, dass da ausgebildetes Personal quasi auf der betroffenen Seite dabei war. Und da muss die Polizei natürlich drauf hören, auf deren Expertise auch hören. Ich habe es eben schon gesagt im Vorfeld, als wir uns hier eingefunden haben, dass es da diese Aussage gegenüber des Strafverteidigers gab, dass er die Polizeiarbeit nicht weiter untergraben, unterbinden soll, da das sonst Konsequenzen für ihn haben wird. Also das muss man sich alles mal überlegen. Und ja, wir können alle nur hoffen, dass es zukünftig nicht wieder vorkommt, aber Stand heute mit den ausbleibenden Konsequenzen glaube ich da tatsächlich nicht dran. Und diese Szenen, die da beschrieben wurden, die haben wir, du sagtest es auch gerade, Simone, auch in anderen Stadien jetzt gehört und gesehen, wie in Wolfsburg, als die Bremer da auf der Treppe standen. Da habe ich auch Bilder gesehen von ja, blutenden Hinterköpfen, wo die wirklich die Treppe wieder hochgefercht wurden und von hinten mit dem Knüppel draufgeschlagen wurde. Also das kann man sich alles nicht vorstellen. Und ja, auch das macht den Sport kaputt. Das muss man auch sagen. Du vergraulst die Fans. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, und dann nehme ich mich auch nicht vor, außen vor, wenn ich als Gast irgendwo hinfahre, dann bin ich früher zumindest mal auch meistens mit den Öffis hingefahren. Und das überlegt man sich dann ja in der heutigen Zeit tatsächlich zweimal, ob man sich das antun möchte, weil du weißt ja gar nicht, was dich da erwartet. Und ja, von daher ist das alles eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Und wie gesagt, hoffentlich ist da Besserung in Sicht. Und wie Simone es gerade schon sagte, an alle Fans da draußen, die Stellungnahme noch nicht gelesen haben, guckt sie euch an. Das sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ja, jetzt lasst uns vielleicht nochmal den Blick aufs Sportliche zurücklenken. Holger, ich habe es eben auch schon angesprochen. Es steht jetzt eine Länderspielpause bevor, die letzte Länderspielpause in dieser Saison. Und ja, anschließend wartet ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel auf uns. Der nächste Gegner Heidenheim reist zu uns. Und ja, wie blickst du auf das Spiel? Wie blickst du auf den Gegner, auf Heidenheim? Was ist so deine Erwartung an das nächste Spiel?
Dank der Freiburger sind wir jetzt in einer ganz guten Ausgangssituation. 5 Punkte haben wir jetzt ja, gut gemacht, sogar nach dem Unentschieden auf St. Pauli. Eigentlich sieht es jetzt ganz gut aus. Und jetzt kommt Heidenheim. Also zu Hause gegen Heidenheim, die müssen wir schlagen. Also das geht gar nicht anders. Du musst da gewinnen. Ich hoffe, dass der Borussia-Park wie eine Eins hinter der Mannschaft steht und nach vorne peitscht, wie das gegen Union Berlin war. Also dieses Spiel ist mit Sicherheit genauso wichtig wie das gegen Union Berlin, weil du jetzt die Weichen legen kannst, dass du dann auch irgendwann in so ein ruhiges Gewässer reinkommst, ne? Also ich glaube, die Chancen sind sehr groß, gerade was die nächsten Spieltage angeht. Die anderen Mannschaften da unten haben schwere Spiele. Gegen schwere Mannschaften spielen auch alle noch gegeneinander, nehmen sich die Punkte weg. Und ein Sieg gegen Heidenheim wäre wirklich ein Riesenschritt, den wir machen könnten, wenn die anderen Spiele einigermaßen gut laufen, dass wir dann auch ein ganz ordentliches Polster haben und dann langsam so in so eine sichere, ja, sichere untere Mittelfeldzone reinkommen.
Ja.
Andi, wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich genauso. Ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden, weil die letzten Spiele gegen Heidenheim haben wir ja, glaube ich, alle gewonnen, ne? Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und daher, glaube ich, bin ich auch sehr positiv.
Ja, ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Also ich war sehr erstaunt, als ich das Ergebnis von Heidenheim gesehen habe, die 3:3 gegen Leverkusen gespielt haben, nachdem sie doch schon deutlich zurückgelegen haben. Kann mir da vorstellen, dass sie jetzt auch relativ befreit aufspielen. Ich meine, mit 15 Punkten stehen die da jetzt schon lange am Tabellenende, haben gefühlt ja nichts mehr zu verlieren. Also ja, ich glaube, das wird tatsächlich ein relativ enges Spiel werden, ein schweres Spiel werden. Glaube aber auch, dass wir das ziehen werden. Und ja, ihr habt jetzt gerade schon Sachen angesprochen, die natürlich sehr, sehr wichtig und vor allem auch richtig sind. Die anderen Gegner, die nehmen sich die Punkte ja gegenseitig weg. Also wenn ich jetzt einfach mal gucke, Bremen spielt beispielsweise zu Hause gegen Leipzig. Ich denke doch mal nicht, dass Bremen da irgendwas holen wird. Wolfsburg spielt in Leverkusen. Da glaube ich auch nicht dran, dass sie was holen werden. Mainz spielt in Hoffenheim. Und dann hast du Paarungen wie Hamburg gegen Augsburg, wo du natürlich sagst, ja, die sind jetzt nicht unbedingt hinter uns, aber die sind zumindest mal noch in unserem Dunstkreis. Da werden Punkte liegen bleiben. Und in den nächsten Wochen wird das genauso weitergehen. Köln spielt in Frankfurt, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die da was holen werden. Ach so, haben wir jetzt auch nicht so wirklich drüber gesprochen. Köln hat ja den Trainer entlassen, also das ist ja jetzt offiziell. Als ich da gehört habe, wer da übernimmt, dachte ich mir erstmal, was soll das denn jetzt werden? Weil das ist einfach der Co-Trainer, der jetzt wohl bis zum Ende der Saison weiter coachen soll, wo ich mir dann denke, naja, dann, ob das jetzt so einen frischen Wind bringt, weiß ich nicht, aber kann uns auch ganz egal sein. Spielt uns ja vielleicht dann auch nochmal in die Karten. Ja. Simone, bist du nächste Woche, übernächste Woche, Entschuldigung, wieder im Stadion und wie blickst du auf das Spiel?
Jörn, was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich da. Ja, ich werde da sein. Schwierig tatsächlich. Es ist wieder eine Pause, es ist wieder ein Cut dazwischen. Da haben wir uns eigentlich immer schwer getan nach so Pausen, eigentlich. Aber du hast den Druck, den hat Heidenheim nicht. Bei denen ist das alles jetzt so, Ja, wir hauen alles rein, was wir haben und gucken, was dabei rauskommt. Ja, die haben nicht wirklich Druck. Die haben aber eine gute Mentalität in der Truppe. Ja, die geben auch nicht auf, die hören auch nicht auf. Das haben wir jetzt die letzten Spiele auch gesehen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass es so einfach wird. Ich glaube zwar an uns, aber ich glaube nicht, dass es so einfach wird.
Ja, vor allem haben wir ja noch ein anderes Reizthema, das wahrscheinlich dann an dem Spieltag auch noch mal ein größeres Thema wird, oder?
Ja, viele haben ja gefragt, wie wird das wohl aussehen jetzt nach dem Wechsel beim Derby? Und mir war klar, das wird an diesem Tag kein Thema sein, frühestens nach dem Spiel. Ja, und dass das fürs Derby kein relevantes Thema ist. Ich denke, es wird aufkommen, das Thema. Ich denke, es wird auch ein Banner dazu geben oder zwei. Wie groß das aussehen wird, schwer einzuschätzen, aber irgendwas wird kommen, das denke ich auf jeden Fall. Also ganz ohne Kommentar wird es mit Sicherheit nicht gehen, das glaube ich nicht.
Ja, glaube ich auch nicht dran. Also da wird was kommen. Das sehe ich genauso. Und Holger, du sagtest es, glaube ich, in der letzten Aufnahme. Jetzt ein zusätzlicher Nebenkriegsschauplatz ist natürlich in der aktuellen Situation alles andere als positiv. Also ich hoffe mal, dass das ja alles im Rahmen bleibt, und dass es keine negative Wendung nimmt. Ist das ein Thema, Andi, Holger, das ihr noch auf dem Schirm hattet, oder war das jetzt mit dem Derby schon gefühlt in Vergessenheit geraten?
Also ich habe es ja schon öfters hier gesagt, ich bin da sowieso nicht so emotional involviert über den Weggang, weil, wie gesagt, also das ist, ja, er ist Kapitän, die Argumente, die Simone mal gebracht hat, die sind schon stichhaltig, aber ich verbinde ihn nicht mit einer großen Zeit, mit einer Epoche, ich verbinde ihn nicht mit großen Spielen, die er für uns gewonnen hat, wie andere Spieler. Und deswegen, ja, ist das halt so Business. Ich glaube, das Spiel gegen Leipzig in Leipzig wird auf jeden Fall nochmal für ihn tricky werden. Also nicht nur für ihn, für die Leistung, sondern auch, weil die Fans da wahrscheinlich einiges vorhaben. Und ja, das wird jetzt demnächst ein Thema werden, ne? Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt total eskaliert, weil ich finde, am Ende des Tages ist es das vielleicht doch einfach nicht wert, Simone.
Ja, ich glaube, was dazu kommt, ist, glaube ich, ihm spielt die Situation ein bisschen in die Karten. Ich glaube, dass die Fans schon wissen, dass man da jetzt zu dem Zeitpunkt nicht so einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen sollte. Ja, also da sind sie auch clever genug, da jetzt, wie gesagt, da nicht jetzt großartig drauf zu dreschen, wie auch immer. Wie gesagt, ich glaube, es wird Kommentare geben, ja. Aber jetzt nicht so, weiß ich nicht, ne? Also nicht mit
Ja.
so einem riesen Aufriss. Wie gesagt, es wird Kritik geben, mit Sicherheit, aber nicht, dass da jetzt, wer weiß, wie ein riesen Aufschrei kommt. Ein Kommentar wird es geben und dann, ja, ne? So, um sich Luft zu verschaffen, sagen wir es mal so, ne?
Ja, ich finde, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber ich finde jetzt auch nicht, dass die Leistung so grandios ist von ihm. Also ja, er hat eine gute Zweikampfstatistik, erobert viele Bälle. Defensiv echt gut, aber nach offensiv diese Saison habe ich auch noch nicht so viel gesehen, dass mir das total wehtun würde. Also als man damals erfahren hat, dass Marco Reus nach Dortmund geht, ne, also da war ich wirklich betroffen. Also da, ne, nach dem Spielen, die der gezeigt hatte, ne, der wurde Fußballer des Jahres für uns. Ne? Das hat er, glaube ich, mit Dortmund noch nicht mal geschafft oder auf jeden Fall erst sehr spät. Da dachte ich mir, boah, das ist jetzt echt eine Katastrophe, ne? Aber dafür fehlt mir auch diese Leistung von ihm. Also ich sehe ihn nicht, aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Das hat man von anderen Spielern auch gesagt, als sie dann weg waren, hat man erst gesehen, ne, wie sie einen fehlen. Aber das ist okay, was er spielt. Ich finde es solide, würde ich es jetzt mal sagen, ne? Vielleicht belehrt er mich noch eines Besseren im Laufe der Saison, ich hoffe. Ne? Aber das ist, finde ich, auch mal so ein Faktor, dass mich das nicht so emotional abholt. Was sagst du denn, Andi?
Also ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Also so überragend ist er nicht. Und wenn wir dafür 20 Millionen kriegen, ist das schon eine ganze Stange Geld, die uns ganz gut tut. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn so viel vermissen werden. Also ich denke, wir haben andere Spieler, die da dann spielen werden.
Er ist kein Spielentscheider, ne? Das muss man ganz klar
Nee.
sagen. Marco Reus war ein spielentscheidender Spieler, ne? Ja, und das ist Rocco Reis halt nicht, ne? Das ist der große Unterschied, ne?
Ja, und
Rocco ist aber.
da konnte ich ja sogar die Entscheidung, nach Dortmund zu gehen, total verstehen, weil er halt ein Dortmunder ist, ne? Weißt du? Also, das ist ja auch emotional für den wichtig gewesen. Und der ist ja deswegen auch eine Identifikationsfigur für Dortmund gewesen. Das fällt ja bei Reiz ja komplett weg.
Ja, aber
Leipzig ist
genau
ja
das.
einfach ein Kackverein.
Genau das ist aber ja der Punkt. Also, was mich am meisten an dem Wechsel stört, ist, dass Rocco ja gefühlt so der nächste große Spieler bei Borussia ist. Der war ausgeliehen, der ist lange in der Jugend gewesen, der war ausgeliehen nach St. Truiden, hat sich da irgendwie beweisen können, kam dann nochmal zurück, wurde dann nochmal ausgeliehen und ist dann unter Marco Rose, war es, glaube ich, ja eingewechselt worden, wo man sagte, da war der keine Ahnung wie alt, 18, 19. Und da hat man zumindest mal gesehen, okay, der ist recht vielversprechend. Und seit der bei uns ist und dann eine Rolle gespielt hat in der Startelf, hat der immer für Borussia gebrannt. Und ja, der ist kein Spielentscheider, aber das ist einer, der die richtige Mentalität hat und der zumindest mir als Fan ein sehr positives Gefühl vermittelt, weil ich mir denke, wir haben jetzt endlich mal wieder einen in den Reihen, dem das richtig am Herz liegt, dass die Mannschaft was auf den Platz bringt. Und dass genau dieser Spieler seinen Vertrag verlängert und sich bekennt zum Verein, war jetzt mit dem Hinblick auf den Wechsel das Schlimmste und das Dümmste, was er machen konnte in Kombination, weil das hat uns Fans ja darin bestätigt, das ist unser Spieler. Das ist genau der Spieler, der mit Borussia in den nächsten Jahren die Entwicklung gehen wird. Das ganz schlimme Wort Umbruch kommt da direkt wieder, ne, der den Umbruch mit vorantreibt und diesen Weg mitbestreitet. Und dann kommt der Dosenverein und du wechselst als Rocco Reitz zu einem Konstrukt RB, wo du sagst, da ist nix. Also klar, da ist Geld, aber ja, viel Spaß, dann geh halt zum Geld. Und Rocco ist für mich persönlich im Stellenwert massiv gefallen. Also natürlich nicht menschlich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber spielerisch und in seiner Figur bei Borussia Mönchengladbach. Und ich denke, dass das schon vielen so geht und dass die Pfiffe und die Reaktionen auch dementsprechend ausfallen werden.
Ja, der darf sich jetzt auf jeden Fall keine schlechten Spieler erlauben. Ne? Das muss jetzt wirklich nochmal ein Anreiz für ihn sein, ordentlich durchzustarten.
Man muss ja ganz klar auch sagen, er hat ja selber immer mit seinem Image gespielt. Ja, guck dir die ganzen Interviews an, die noch nicht so lange her sind. Ja, und wenn wir gucken, auf die Transfergerüchte und wer immer auf dem Transfermarkt gestellt wurde, ja, und gesagt wurde, der soll wechseln und der wird gehen, da war nie, nie, nicht einmal Rocco Reitz erwähnt. Habt ihr irgendwo gesehen, dass mal davon gesprochen wurde? Bis zum ersten Mal, das erste Mal dieses Transfergerücht aufkam mit Leipzig, hat das irgendjemand gehört, dass das eine Option ist, den zu verkaufen? Nein, also ich nicht und viele andere auch nicht. Null, null. Weil Borussia hat ihn hingestellt, er hat sich selber hingestellt als die Zukunft, ja, und so weiter. Und das ist so ein Ding, was halt allen, den meisten aufstößt und mir auch. Das ist das Problem an der Geschichte,
Ja,
ja.
und da
Und jetzt
würde
auf
ich.
einmal wird das so geswitcht von, ja, wir sollten alle stolz darauf sein, unser selbst ausgebildetes Tafelsilber, bla bla. Ja, natürlich kann ich das jetzt so drehen, aber ne, das war aber vor 3 Monaten noch ganz anders, die Geschichte. Ja, natürlich kann ich das jetzt so drehen, ne? Aber ja, und dann sollte sich so ein Verein dann überlegen, der immer mit von Tradition und so weiter spricht und das dann auch noch so ausstellt und dann bei der 125-Jahr-Feier noch richtig befeuert das Ganze, das wollen wir ja auch mal sagen, ne? Ja, wie glaubwürdig bist du dann?
Ja, aber was soll denn Schröder anders sagen? So, ne? Der als
Nein,
Manager,
nein, das
der
ist ja
kann das ja nur so
richtig,
sagen.
ne?
Und
Ich
an
sag nur, wie
Rocco,
sich das dreht, die Kommunikation,
ja,
ne?
natürlich dreht sich das, aber jetzt, ne, ich meine, Rocco ist auch erst 23 oder so. Weißt du, das sind auch blutjunge Leute. Ne? Und er hat das mit Sicherheit auch so gefühlt im Sommer, im letzten Jahr, dass das so ist. Und dann ändert sich was. Dann wirst du Vater, dann gibt es eine Familie, dann ne, gibt es vielleicht andere Sichtweisen auf gewisse Dinge. Ne? Und dann ist das so, ja. Ne? Wir haben alle schon mal Aussagen getätigt, als wir jünger waren, wo wir heute vielleicht auch nicht mehr hinterstehen. Ne? Und ja, klar, ich verstehe das total, dass man enttäuscht ist, ne? Weil Fußball ist halt auch letztendlich immer was sehr Emotionales und es hat sehr viel mit Gefühl auch zu tun. Es ist halt nicht ein klassisches Business wie eine Firma, die irgendwelche Prothesen verkauft oder was weiß ich, irgendwelche Fußballschuhe. Ja, und das stimmt schon, ne? Aber ich fände es jetzt schade, wenn man ihn wirklich unter der Gürtellinie angehen würde. So, das hoffe ich mir. Ich denke mal, die Fans dürfen einen Banner machen und dürfen pfeifen und all das. Ich hoffe nur nicht, dass es zu sehr eskaliert. Das finde ich dann auch ein bisschen schade.
Ja,
Ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das passieren. Wie gesagt, das wird kommentiert werden, um seinen Frust mal Luft zu machen, ne? So wie ich es jetzt auch gemacht habe, zum Beispiel, was ich daran anprangere. Und das wird es dann auch gewesen sein. Ja.
ich denke auch
Es
nicht,
ist
dass es unter die Gürtellinie gehen wird. Also die Fans holen hoffentlich nicht das alte Eberl-Banner raus. Also das wäre definitiv zu viel. Ja, mal gucken. Also wir werden übernächste Woche, jetzt habe ich schon wieder gesagt, nach der Länderspielpause auf jeden Fall schlauer sein. Ja, sagen wir mal so, die Personalie hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial gehabt, noch größer zu werden bei Borussia und das hat er sich selbst eingerissen. Und wenn er nächste Saison nicht mehr da ist, wird er, glaube ich, auch nicht bejubelt, wenn er im Borussia Park aufläuft. Also das muss er wissen. Das wird er sicherlich auch wissen. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir doch das Kapitel auch um Rocco Reitz an dieser Stelle mal ab. Wir werden dann nach dem nächsten Spiel nochmal drüber sprechen, weil dann wissen wir, welche Reaktionen denn von den Rängen gekommen sind. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und an unserem Ende der Aufnahme haben wir ja immer die Tipps. Andi, willst du heute ausnahmsweise mal beginnen mit den Tipps? Was ist dein Tipp für das nächste Spiel zu Hause gegen Heidenheim?
Also ich tippe 4:1 für uns.
Wow, das ist ja wieder sehr, sehr torreich. Ja, ich kann da eigentlich nach deinen Tipps immer wieder das Gleiche sagen. Das könnte ich da einfach immer wieder reinschneiden. Das würden wir, glaube ich, alle direkt so nehmen. Ja, gucken wir mal. Dann Simone, machen wir weiter mit dir. Was ist dein Tipp?
Ich habe letztes Mal übrigens richtig getippt, ne? Wollte ich
Ja.
nur noch mal erwähnen.
Yay!
Das ist auch
Sehr
dein gutes
gut.
Recht. Ich hatte mit Holger dann im Nachgang drüber geguckt und dann haben wir gesagt, oh Mensch, das hätten wir ja mal erwähnen können.
Ja, das
Ja,
stimmt.
ja,
Genau.
ja,
Haben wir
ja.
noch thematisiert. Leider nicht in der Folge, erst danach. Jetzt kriegst du aber die Credits.
ich bin ein bisschen enger. Ich bin bei, ja, machen wir noch ein bisschen Spektakel. 3:2.
Okay, viele Tore. Wir bleiben bei 5 Toren. Holger, hältst du diesen Schnitt auch?
Nein, 2-0.
2-0, ja. Das wäre eigentlich fast schon ein Wunschergebnis, weil ich fände auch das zu 0 wieder sehr charmant. Ich glaube aber, dass Heidenheim uns das wirklich sehr, sehr schwer machen wird. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die ein Tor schießen werden. Sehe aber, wie eben angesprochen, die Punkte auch bei uns zu Hause. Und ja, tippe auf ein ganz klassisches 2:1 für Borussia. Und ja, dann hören wir uns.
Kurze Frage noch in die Runde. Wisst ihr eigentlich, wie viele Punkte Heidenheim bisher auswärts geholt hat?
Na, wenn du
Ratet
so
doch mal.
fragst, keinen.
Na, doch, ein bisschen haben sie ja schon.
3.
Ja, knapp. 4 Punkte.
4 Punkte.
4 Punkte haben die bisher auswärts geholt. Also ganz ehrlich, Leute, ne?
Und
Wenn
wie
ihr
haben sie
das.
die genommen? Weißt du das?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur in die Auswärtstabelle mal geguckt. Ne? Also, wenn die das massiv erhöhen gegen uns, ne? Dann sind wir wirklich die Deppen der Nation. Das muss
Aber
man
an
einfach
der
sagen.
Stelle, jetzt wollte ich ja eben die Ausleitung schon machen, das Outro, aber an der Stelle muss ich dann leider doch nochmal was sagen, was ich in den letzten Wochen auch schon mal erwähnt habe. Wolfsburg ist brutal auswärts schwach. Und wenn man sich mal
Ja,
anguckt,
oh.
wie stark Wolfsburg in den letzten Jahren bei uns war, dann könnte man da auch einiges hinterfragen. Also ich bin kein Fan und schon gar kein Freund von diesen Statistiken und kann dir nur beipflichten, Holger. Also hoffentlich werden sie ihre Auswärtsstatistik da nicht deutlich erhöhen und verbessern. Na, in diesem Sinne hören wir uns dann eben in 2 Wochen wieder nach dem Heidenheim-Spiel. Und ja, wie immer, allen Fans da draußen, wenn er dann in 2 Wochen anreist, kommt gut hin und wieder gut zurück, bleibt gesund und wie immer, liebe Grüße aus dem Saarland.
Ja, liebe Grüße aus dem Siegerland an alle.
Liebe Grüße aus Pinneberg.
Liebe Grüße aus Münster.